Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Miriam Rossius. Hallo, ich grüße Sie herzlich.
Ich habe das Gefühl, dass die Hoffnung für dieses Land neu erwacht. Es ist toll, dass alle sich hier versammeln, um ihre Rechte einzufordern. Denn so viele Dinge sind aus dem Ruder gelaufen. Ich bin froh, dass so viele Menschen hier sind. Nicht nur die neuen Generationen, sondern alle Generationen, die unter dieser Regierung leiden.
Sie haben es wahrscheinlich an der Sprache erkannt, dass dieser Mann nicht aus Belarus stammt, aber er kommt aus einer Region, in der auch gerade erstaunliche Dinge passieren. Thailand. In dem buddhistischen Königreich begehren die Menschen auf gegen Militärs im zivilen Mäntelchen. Zehntausende fordern inzwischen einen demokratischen Wandel und wagen sich sogar an ein Tabu. Kritik an der Monarchie. Die hatte mit König Bhumibol 70 Jahre lang ein Staatsoberhaupt, das bis zuletzt so etwas wie eine magische Aura umgab. Sein Nachfolger aber treibt nun feudale Eskapaden so weit, dass sich die Proteste auch gegen ihn richten. Die neue Oppositionsbewegung ist jung und divers, furchtlos und fantasievoll. Lena Bodewein stellt sie vor.
Das war jahrelang nicht denkbar. 20.000 Menschen demonstrieren gegen die Regierung Thailands und sogar gegen den König, wie vor gut einer Woche geschehen. In einem Land, in dem Majestätsbeleidigung mit 15 Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Nachdem eine erste Protestwelle im März vom Corona-Ausbruch und der Notstandsgesetzgebung gestoppt wurde, gibt es seit Mitte Juli erneut Demonstrationen. Die Proteste funktionieren als Flashmobs überall im Land, vor allem in Universitätsstädten. Und es gibt immer neue Ideen. Ein LGBTQ-Mob, ein Fußballmotto oder Harry Potter. Verkleidete Demonstranten haben mit Zaubersprüchen quasi die Demokratie behütet. Mit hochgereckten Zauberstäben skandierten sie einen Schutzzauber. Für viele Menschen scheint das Maß jetzt voll zu sein. Ein Demonstrant bringt die Unzufriedenheit der versammelten Masse auf den Punkt.
Sie sind unglücklich mit dieser diktatorischen Regierung der letzten 6 Jahre. Sie hat Menschen unterdrückt, die ihre Rechte einforderten. Sie hat versagt darin, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Ihr Krisenmanagement während der Pandemie ist ein komplettes Desaster.
Es sind vor allem junge Leute, Schüler und Studenten, die jetzt auf die Straße gehen. Sie machen sich Sorgen um ihre Zukunft, wenn sie auf die jüngste Vergangenheit blicken, erklärt eine 20-Jährige.
Die Junta ist seit 6 Jahren an der Macht und nach den Wahlen ist sie immer noch hier und klammert sich an die Macht. Ich glaube, es ist gut, wenn die Jugend auf die Straße geht. Wir müssen versuchen, die Dinge zu ändern. Vertraut uns, traut uns ruhig etwas zu, lasst uns mitentscheiden. Wenn es nicht funktioniert, dann sehen wir weiter, aber wir müssen es zumindest versuchen.
Seit einem Putsch 2014 hat das Militär Thailand diktatorisch regiert. 2019 gab es zwar Wahlen, aber die waren nach Meinung aller Beobachter weder frei noch fair. Nur mit sehr viel Nachhilfe ist General Prayut Chan-o-cha zum Premierminister geworden. Fast 7,5 Millionen junge Thailänder konnten zum ersten Mal in ihrem Leben wählen. Fast alle von ihnen setzten ihre Hoffnung auf die ganz neue progressive Future Forward Partei des 41-jährigen Milliardärs Thanathorn Juangrong Ruangkit. Er holte aus dem Stand fast 18% der Stimmen. Doch in mehreren Urteilen, die Menschenrechtsorganisationen als manipuliert bezeichneten, wurde Future Forward, vorwärts in die Zukunft, gestoppt. Das Verfassungsgericht erkannte Thanathorn den parlamentarischen Status ab. Bald danach wurde die gesamte Partei per Gerichtsbeschluss aufgelöst. Und viele junge Menschen sahen sich um ihre politische Mitsprache betrogen. Sie sind aber nicht nur mit der Regierung unzufrieden, sondern auch mit dem König.
Der Großteil der Demonstranten sind sehr junge Leute, Teenager oder Anfang 20-Jährige. Und die haben nie das erlebt, was wir beim früheren König hatten. Wie gut er ist, wie sehr er verehrt wurde,
erklärt eine anonyme Beobachterin.
And what they saw now was the current king.
Sie kennen nur den jetzigen König, der nie im Land ist. Und es gibt eine Menge Probleme mit den Gesetzen und mit der Monarchie, die sich nicht so in die Verfassung einfügt, wie es sein sollte. Darum verbinden die Menschen die Probleme der versagenden Regierung mit der Monarchie.
Nachdem Maha Vajiralongkorn 2016 als König Rama X. seinem Vater auf den Thron nachfolgte, hatte er die neue Verfassung ändern lassen. Mehr Macht für ihn, mehr Kontrolle über Einheiten der Armee und vor allem über Palastvermögen im Wert von zig Milliarden Dollar. Ein Übermaß an Macht für einen Mann, der nicht für sein Volk da ist, sondern stattdessen in Bayern die Boulevardpresse beglückt.
Wir müssen in der Lage sein, offen über die Monarchie zu sprechen. Mit Respekt für die Institution der Monarchie natürlich, aber frei. Deshalb muss das Les Majeste, das Majestätsbeleidigung unter Strafe stellt, abgeschafft werden. Ich sage das nicht mit der Absicht, die Institution der Monarchie zu zerschlagen, sondern damit die Monarchie sich einfügen kann in diese Gesellschaft unter einer Demokratie mit einem König als Staatsoberhaupt.
Der junge Anwalt Arnon Nampa, der diese geradezu höflichen Worte des Widerstandes sprach, wurde kurz danach verhaftet. Insgesamt 6 Protestler ließ die Regierung in der vergangenen Woche verhaften. Die direkte Konfrontation scheuen die Regierenden bislang. Sie stecken in der Zwickmühle. Wenn sie nichts tun, nimmt die Bewegung noch weiter an Fahrt auf. Wenn die Regierung versucht, die Proteste zu unterdrücken, facht sie den Widerstand nur an. Die jungen Demonstranten beschreiten neue politische Wege und brechen alte Tabus, meint Phil Robertson von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.
The youth-led protests in Thailand are breaking both new political ground and old taboos about the monarchy in a way that is both inspiring and far-reaching.
Was sie tun, ist inspirierend und weitreichend. Es sieht jetzt jedoch so aus, als ob die Regierung hart durchgreifen will. Die Forderungen der Demonstranten, die Rechte der Menschen nicht mehr zu verletzen, das Parlament aufzulösen und eine neue Verfassung zu schaffen, sind gerechtfertigt. Sie sollten erhört und nicht durch eine Verhaftungswelle unterdrückt werden.
Anscheinend wolle Premierminister Prayut Chan-o-cha sich um jeden Preis an die Macht klammern. Die meisten Demonstranten verspüren dennoch keine Angst, sondern Hoffnung.
Ich habe das Gefühl, dass die Hoffnung für dieses Land neu erwacht. Es ist toll, dass alle sich hier versammeln, um ihre Rechte einzufordern. Denn so viele Dinge sind aus dem Ruder gelaufen. Ich bin froh, dass so viele Menschen hier sind. Nicht nur die neuen Generationen, sondern alle Generationen, die unter dieser Regierung leiden.
Wenn das stimmt, was dieser 20-Jährige sagt, dann hat die Regierung zumindest eines geschafft: die Menschen im Widerstand gegen sich zu vereinen.
Über die neue Protestbewegung in Thailand berichtete Korrespondentin Lena Bodewein. Und mit ihr bin ich jetzt auch verbunden. Hallo nach Singapur.
Hallo, guten Tag.
Bei vielen jungen Leuten herrscht Aufbruchsstimmung, das haben wir gerade gehört, obwohl es diese systematische, brutale Einschüchterung durch die Militärregierung gibt. Wie schätzen Sie die Chancen für dauerhafte demokratische Reformen denn ein?
Also im Moment sieht es ja wirklich so aus, auch dadurch, dass es eben Kritik am König gibt, dass was ja wirklich ein Dammbruch ist, dass da ein neuer Weg beschritten wird, dass es wirklich eine Bewegung ist, die schwer aufzuhalten ist. Dafür spricht eben auch, dass es die Jugend ist, dass sich auch schon Teenager mobilisieren und auch sagen, dass sie sich ihre Diskriminierung in der Schule nicht mehr gefallen lassen wollen, wo ihnen zwangsweise die Haare geschnitten werden, zum Beispiel, wo sie eine Uniform gezwängt werden, die sie nicht mehr tragen wollen. Und es kommt eben auch dazu der Fortschritt des Internets. Diese Demonstrationen, die Versammlungen lassen sich ja wunderbar organisieren, eben durch die sozialen Medien. Das ist ja wirklich ein neuer Schwung, der dort auch hineingeraten ist und der eigentlich auch schwer aufzuhalten ist. Dagegen spricht wiederum, die Verhaftungen haben angefangen. Facebook hat jetzt eine monarchiekritische Gruppe geschlossen, zwangsweise, die über 1 Million Mitglieder hatte. Der Betreiber dieser Gruppe hat jetzt schon eine neue Gruppe gegründet. Die hat wirklich am ersten Tag schon wieder 500.000 Mitglieder bekommen. Mhm. Also die Regierung wird versuchen, das irgendwie aufzuhalten, traut sich aber nicht so richtig, da gewaltsam gegen vorzugehen. Und das könnte eben die Chance dieser Bewegung sein.
Könnte eine Chance vielleicht auch darin liegen, dass diese extreme Spaltung in Thailand, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt, zwischen konservativem Establishment und zwischen denen, die mehr Demokratie wollen, dass die vielleicht jetzt auch etwas aufweicht?
Ja, eben auch dadurch, dass das Establishment ja vorher vor allem auch sehr königstreu war. Und dieser König ist halt niemand, dem man unbedingt treu sein will, der einfach durch eine große Schwäche und durch ein großes Nicht-Dasein glänzt. Und darum sagen selbst viele eigentlich Königstreue, das ist nicht wirklich unser König. Und dadurch weicht das eben auf. Das kann eben auch dieser Bewegung dienen.
Der König ist wenig im Land, viel in seiner Villa am Starnberger See oder auch in einem Luxushotel in Garmisch-Partenkirchen. Und er ist definitiv Teil des Problems. Könnte er in irgendeiner Form eigentlich auch Teil der Lösung sein?
Wenn er einsieht oder wenn er sozusagen Schritte macht, um sowohl die Militärregierung ein bisschen zu bremsen und auch von seiner Macht etwas abzugeben, dann könnte er Teil der Lösung sein. Das wäre natürlich eine große Chance, der König zu sein, der eine Demokratie stabilisiert und eine gewisse Ruhe nach Thailand bringt. Aber es sieht auch eher im Gegenteil so aus, dass er weiter zu dem Problem beiträgt. Denn es gibt immer wieder Fälle, in denen Dissidenten verschwinden. Zum Beispiel gerade Anfang Juni dieses Jahres ist ein Regimekritiker aus Kambodscha, also ein Regimekritiker, der aus Thailand schon nach Kambodscha gezogen war, weil er sich in Thailand nicht mehr sicher fühlte, in Kambodscha vor seiner Wohnung entführt worden. Er wurde in ein Auto gezerrt und seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört. Das ist jetzt 2,5 Monate her. Und angeblich ist auch der Sicherheitschef des Königs in die ganze Sache verwickelt. Es gab immer wieder ähnliche Fälle, auch in den vergangenen Jahren. Und leider zu oft sind dann die verschwundenen Personen aufgetaucht als Leichen in Flüssen mit Betonklötzen beschwert.
Das ist ja extrem brisant, was Sie da schildern. Und womöglich werden wir nie erfahren, welche Rolle der König tatsächlich in dieser Sache spielt. Als Krisenmanager in der Pandemie hält er sich jedenfalls extrem zurück, kommt kaum ins Land. Aber welche Rolle spielt die Pandemie überhaupt in der aktuellen Situation jetzt? Denn die Regierung konnte ja die Infektionszahlen sehr niedrig halten, dank ganz strikter Abschottung. Aber der wirtschaftliche Schaden, der ist enorm.
Ja, das ist wirklich beeindruckend, wenn man denkt, okay, die Thailänder haben sich so zusammengerissen. Man hat immer wieder Bilder gesehen in Kindergärten, die sozusagen, wo die Kinder hinter Plexiglasscheiben spielen, jedes für sich in so einem einmal einen Meter großen Auslauf sozusagen. Und es wird ganz streng gehandhabt. Und es ist jetzt tatsächlich auch so, dass sie über 80 Tage keine neuen Fälle hatten, aber es ist sozusagen nicht belohnt worden. Es gab ja einen wirtschaftlichen Einbruch von 12,2%. Das ist wirklich das Schlimmste seit der Wirtschaftskrise 1998. Und das liegt eben daran, dass Thailand so stark vom Tourismus abhängig ist. Und wenn niemand ins Land kommen kann, wenn auch innerhalb des Landes wenig gereist werden kann, weil sich kaum noch jemand Reisen leisten kann, dann bricht die Wirtschaft stark ein. Ein Fünftel der Wirtschaft ist eben vom Tourismus abhängig. Und alle Projekte, alle Ideen, die Grenzen vorsichtig wieder zu öffnen, die hat die Regierung jetzt erstmal wieder ad acta gelegt.
Hat die Regierung denn ansonsten langfristig einen Plan, wie das Land wieder auf die Beine kommen kann?
So richtig leider nicht. Und sie ist angeblich jetzt auch, sagen einige Beobachter, abgelenkt eben durch die Unruhen und schiebt auch ein bisschen das jetzt auf die Demonstranten, dass ausländische Investoren abgeschreckt würden, wenn wieder Unruhen sich im Land ausbreiteten. Das würde ihre Arbeit nur unnötig erschweren. Sie versuchen ab und zu mit Peppel-Paketen sozusagen die Leute zu bewegen, durchzuhalten und zu sagen, gut, richtet euch darauf ein, wenn die Touristen dann im Winter wieder kommen, dann wird alles besser, so lange müsst ihr jetzt durchhalten. Aber das ist eben auch das, was die Demonstranten kritisieren, dass sie im Prinzip kein ordentliches Krisenmanagement für diese große wirtschaftliche Krise haben.
Die Einschätzungen von Lena Bodewein, Korrespondentin in Singapur. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Dann gehen wir von dem Land mit den niedrigsten in das mit den höchsten Infektionszahlen in Südostasien, die Philippinen. Gestern gab es im Süden des Landes, auf der Insel Jolo, 2 Bombenanschläge mit mindestens 14 Toten und 75 Verletzten. Die Tat wird der islamistischen Terrorgruppe Abu Sayyaf zugeschrieben und womöglich nimmt Präsident Duterte die Anschläge als weiteren Anlass, seine diktatorischen Maßnahmen voranzutreiben. Gegen Covid-19 hat er dabei immer noch keinen wirksamen Plan. Seine Politik führt nur zu mehr Ansteckung, mehr Furcht und Hunger. Die Arbeitslosenquote liegt mittlerweile bei 45%. Und die Menschen sind in der Not auf sich allein gestellt. Holger Senzel berichtet über die verheerende Situation auf den Philippinen.
Dicht an dicht drängen sich die Menschen um provisorische Verkaufsstände in Manila, Stadtteil Quezon. Und dann plötzlich stürmen Polizisten in Tarnanzügen mit Sturmgewehren durch die engen Gassen. Scheuchen Menschen in ihre Hütten zurück oder legen ihnen Handfesseln an. Tausende wurden inzwischen festgenommen, weil sie gegen die strengen Pandemieregeln verstoßen haben. Ein Betrunkener ohne Maske und ein psychisch Kranker, der bei der Kontrolle in seine Tasche griff, wurden von der Polizei erschossen. Präsident Rodrigo Duterte hatte den Sicherheitskräften zuvor quasi einen Freibrief erteilt und hartes Durchgreifen angedroht. Meine Befehle an Polizei und Militär sind klar. Wenn es Ärger gibt oder sie sich widersetzen, euch bedrohen, schießt sie tot.
Shoot them dead.
Meine Soldaten werden nicht zögern zu schießen. Und sie werden nicht zögern, euch festzunehmen. Und wenn ihr dann eingesperrt seid, werde ich es euch selbst überlassen, Essen zu finden. Lange hatte Duterte das Virus nicht ernst genommen, dann von einem auf den anderen Tag das Land quasi dicht gemacht. Ausgangssperre, Alkoholverbot, geschlossene Geschäfte und Restaurants, Flüge und Nahverkehr eingestellt. Von April bis Juni erlebten die Philippinen den längsten und härtesten Lockdown der Welt. Nur widerwillig folgten viele den Anordnungen. Denn wenn wir zu Hause bleiben, verhungern wir, klagt die Obstverkäuferin Jocelyn Villanueva.
Ich habe keine Hilfe von der Regierung bekommen, keinen einzigen Peso. Also muss ich raus auf die Straße gehen, um Obst zu verkaufen.
Als die Einschränkungen im Juni wieder gelockert wurden, gab es in dem 100 Millionen Einwohner-Inselstaat 27.000 Covid-19-Infektionen. Inzwischen sind es über 190.000 Fälle und Tag für Tag kommen 4.000 bis 5.000 neue dazu. Seit dem 3. August sind daher große Teile der Philippinen erneut im Lockdown. Das Gesundheitssystem ist ohnehin marode, die Kliniken überlastet, Krankenhäuser mussten schließen, weil das Personal sich infiziert hatte. Viele Philippiner haben keine Krankenversicherung, weil sie zu arm sind. Die Geschäftsfrau Cara Alikpala ist zwar krankenversichert, aber viel nützt dir das nicht in dieser Pandemie.
Die Tests sind sehr teuer, sodass sich viele das nicht leisten können. Und die Krankenversicherung deckt Kosten im Zusammenhang mit Covid-19 nur teilweise. Insofern sind wir auf uns selbst gestellt, um einen Feind zu bekämpfen, den wir nicht sehen können. Eine Schlacht, die kaum zu gewinnen ist und nicht zu bezahlen.
Das öffentliche Leben in Manila liegt zum zweiten Mal brach infolge der Pandemie. Müllsammler Virgilio Estuesta musste sein Fahrrad verkaufen, um nicht zu hungern. Sein Firmenkapital. Mit dem Fahrradanhänger sammelt der 60-Jährige Blechbüchsen, Altmetall, Altpapier und Plastik in den Straßen Manilas. Zwischen 47 Cent und 9 Dollar bekommt er für eine vollbeladene Karre. In guten Zeiten, aber die sind vorbei. Alle in meiner Familie haben ihren Job verloren. Mein Geschäft läuft auch nicht mehr, weil die meisten Müllläden geschlossen haben, an die ich sonst meine Ausbeute verkaufe. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Wir sind alle sehr verzweifelt. Erstmals seit Jahrzehnten steckt das aufstrebende Schwellenland in einer tiefen Rezession. Die Wirtschaft der Philippinen kollabiert. 27,3 Millionen Philippiner sind arbeitslos. Das entspricht einer Quote von 45%. Und die Zahlen steigen weiter. Viele Philippiner leben von der Unterstützung ihrer Familienmitglieder, die im Ausland als Krankenschwestern, Bauarbeiter oder Seeleute arbeiten. 2 Millionen sind es insgesamt, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Doch viele von ihnen haben ebenfalls ihre Jobs verloren. In Stadien, Bahnhofshallen und Flughafengebäuden Manilas kampieren Hilfsbedürftige. Soziale Sicherungsnetze gibt es nicht. Umgerechnet 163 Dollar als einmalige Soforthilfe hatte die Regierung versprochen, doch die Verteilung funktioniert nicht. Cara Alikpana verlässt aus Angst vor Ansteckung ihre Wohnung nicht mehr.
Es ist eine traurige und beängstigende Zeit. Viele Menschen hungern. Ich selbst habe 6 Freunde durch Covid verloren und viele haben sich angesteckt. Andere sterben, weil sie wegen Covid Angst haben, ins Krankenhaus zu gehen. Oder sie können sich keine Behandlung leisten. Bürogebäude, Einkaufszentren und Restaurants sind leer und dunkel. Selbst Banken, Apotheken und Supermärkte sind dicht. Jeder scheint es eilig zu haben, aus Manila wegzukommen.
Everyone seems to be in a hurry to get out.
Ein Exodus hat eingesetzt aus der 14 Millionen Metropolregion. Nur raus aus Manila ist die Devise. Abertausende machen sich auf den Weg zurück in ihre Heimatprovinzen in der Hoffnung, dass das Elend dort erträglicher ist. Doch bevor die Menschen mit Bussen und Fähren aufs Land gebracht werden, müssen sie eine Reiseerlaubnis beantragen und sich testen lassen. In einem Fußballstadion in Manila belagern die Reisewilligen provisorische Schalter. Tausende weitere warten in langen Schlangen vor den Toren auf Einlass. Positiv Getestete werden mit Lastwagen der Küstenwache in Isolierzentren gebracht. Verstorbene werden noch am Todestag verbrannt, damit sich Angehörige nicht auf der Trauerfeier mit dem Virus anstecken. Trotzdem steigen die Zahlen weiter. Der Inselstaat bekommt die Pandemie nicht in den Griff. Statt mit Aufklärung regiert der Präsident mit Furcht. Die Menschen setzen Masken auf und bleiben zu Hause, weil sie Angst haben vor den schwer bewaffneten Polizeipatrouillen. Doch sobald Soldaten und Polizisten weg sind, nehmen viele ihre Masken wieder ab und versammeln sich in großen Gruppen. Niemand habe sich die Mühe gemacht, den Philippinern zu erklären, warum die Regeln notwendig seien, meint Harvey Tomines von der Nachbarschaftshilfe in Quezon. Ganz klar, die Regierung hat es verbockt. Diese ganzen Regeln und Einschränkungen, ohne dass uns jemand irgendetwas erklärt hätte. Die Menschen haben eine harte Zeit, denn es ist unmöglich, diese Regeln zu befolgen. Abstandsregeln in den überfüllten Slums? Wie soll das gehen? Ich sehe wirklich schwarz und fürchte, das Schlimmste steht uns noch bevor. Am Ende schafft das Coronavirus, was allen Kritikern und Menschenrechtsaktivisten über Jahre misslungen ist. Die Unzufriedenheit mit der Regierung wächst. Rodrigo Duterte hatte bis vor kurzem auf den Philippinen noch Zustimmungsraten von über 80%, auch wenn er international wegen seines blutigen Antidrogenkrieges schon lange ein Paria ist. Über 20.000 Drogendealer, Verdächtige und Süchtige wurden während seiner Präsidentschaft von Todesschwadronen ermordet oder von der Polizei erschossen. Oft starben auch völlig Unbeteiligte im Kugelhagel. Die Philippinen haben sich seit langem als Rechtsstaat verabschiedet, doch die Mehrheit ihrer Bürger wusste zu schätzen, dass die Straßen sicherer geworden waren. Dass Duterte kritische Fernsehsender schließen und Kritiker verfolgen ließ und dass er keines der großen Probleme – Armut, Infrastruktur, Gesundheitswesen – löste, fiel darüber wenig ins Gewicht. Corona hingegen offenbart nur allzu deutlich die Hilflosigkeit des zunehmend autokratisch agierenden Präsidenten in einer wirklichen Krise. Seine Hoffnungen setzt Rodrigo Duterte jetzt auf den neuen, umstrittenen russischen Impfstoff gegen Covid-19. Ich werde der Erste sein, der sich impfen lässt, wenn das Serum eintrifft. Und wenn es bei mir wirkt, dann ist es für alle gut.
Der philippinische Machthaber Rodrigo Duterte will bei Studien, bei der Versorgung und Produktion des neuen Impfstoffes mit Russland zusammenarbeiten. Holger Senzel zog eine Zwischenbilanz zu Dutertes Pandemiepolitik. Die nächste Weltzeit schaut auf die Außenpolitik im US-amerikanischen Wahlkampf. Ist das eher Spaltung oder Diplomatie? Für diese Folge verabschiedet sich Miriam Rossius. Tschüss.